Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Wenn einer trotzt, dann wird er manchmal gut. Ich glaube, es war bei Mendelssohn auch so. Ne? Und der hat das ja nicht unbedingt gern gemacht, die Ouvertüre zur ganzen Schauspielmusik ausgebaut. Aber ich finde es eine ganz interessante Frage. Es ist ja so, dass Busoni in seiner Schrift über die Oper, wo er sagt, dass die Oper eigentlich der Inbegriff der Musik werden würde, weil sie alle Arten von Musik in sich schließen kann. Und er verbindet das ja mit der These, dass Musik nur Musik sei. Und in der Oper würde das, was uns ziemlich paradox erscheint, in der Oper wäre das zu verwirklichen. Aber er sagt dort auch, also er führt Mendelssohn Sommernachtstraum an, als ein Beispiel für den Oberon an den Sommernachtstraum, Beethoven Egmont, die Egmont-Musik zu dem Goethe-Drama. Und im Grunde macht ja Mendelssohn etwas, was Busoni dann in seiner theoretischen Auseinandersetzung auch fordert. Er sagt, es gibt die drei Komponenten, also sozusagen dieses Dreieck, unmagische Dreieck, in dem sich die Oper bewegt. Es gibt den Text, es gibt die Handlung und es gibt die Musik. Wenn man alle drei sozusagen mit gleicher Intensität bedient, wird keiner das mitverfolgen können. Das heißt, eine kluge Dramaturgie beruht darauf, dass dann, wenn das Wort spricht, Musik und Handlung zurücktreten, also auch Bühnenaktionen. Wenn die Handlung das Wichtigste ist, treten Wort und Musik dem gegenüber zurück. Und dann gibt es eben eine Sphäre, in der nur die Musik zu Hause sein kann. Und er sagt, das sind im Wesentlichen vier Sachen. Das sind Lieder, das sind Märsche, das sind Tänze. Und ist dann die Stelle, an der die Handlung ins Fantastische übergeht, also ins Übernatürliche. Da setzt dann die Musik ein. Und ich meine, das ist genau das, was Mendelssohn machte mit den Feerien. Ist ja auch interessant. Also es gibt ja zwei Sachen, die ich so von der Lektüre her eher so als Anekdoten oder Vermutungen kenne. Das eine ist, dass irgendjemand vermutet, dass die Übersetzung des Sommernachtstraums nicht von August Wilhelm Schlegel sei, sondern von seiner Frau Dorothea. Also, dass sie vieles gemacht hat, was unter seinem Namen publiziert wurde, ist bekannt. Und Dorothea Schlegel ist ja nun der geborene Mendelssohn. Ne? Und weil sie sich von ihrem ersten Gatten getrennt hat, musste sie damals auch noch nach jüdischem Recht Berlin verlassen. Aber sie war als Übersetzerin wohl großartig. Und vor allem die Sachen aus dem Französischen, die sind ja unter ihrem Namen publiziert. Ich weiß es jetzt nicht, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber es könnte sein, dass Dorothea zumindest die geistigen Finger mit im Spiel hatte bei dieser Übersetzung. Und das wäre schon schön, weil es auch die Familienbindung zu Mendelssohns über die bloße Lektüre hinaus ein bisschen befestigen würde. Ne? Was ein problematisches Verhältnis war, Dorothea zu dem Hause Abraham und seiner Söhne. Ne? Das war ja nicht ganz, ganz konfliktlos. Das ist die eine Sache. Mendelssohn hat ja zunächst mal die Ouvertüre komponiert und die in einer vierhändigen Fassung. Und nach Auskunft von Erik Werner, der sie wieder auf den Adolf Bernhard Marx, den Freund von Mendelssohn, beruft, war das wohl so, dass Mendelssohn seinem Freund Adolf Bernhard Marx, der dann später vor allem als Theoretiker ja bekannt geworden ist, dass er ihm die Ouvertüre vorgespielt habe. Und der Marx soll ihm gesagt haben, das sei alles ein bisschen zu eintönig, weil es sich nur in diesem Feenbereich bewege, da müsse mehr Kontrast rein. Und erst daraufhin habe Mendelssohn in der Ouvertüre auch den Anklang auf die Rüpelszene mit dem Eselsruf und so das mit eingebaut. Das wäre ja auch interessant, also dass er sozusagen die Musik erstmal aus einem relativ engen Rahmen, was von 17-Jährigen kein Makel ist, ne, aus einem relativ engen Rahmen heraus konzipiert hat und dann ergänzt hat, sozusagen geöffnet hat gegenüber den anderen Handlungssträngen. Sonst wäre eigentlich, wenn er nur die Ouvertüre dann, das was in der ursprünglichen Fassung der Ouvertüre vorhanden gewesen ist, wenn er nur das ausgebaut hätte, dann wäre eigentlich eine Feerie draus geworden und nicht das ganze Shakespeare'sche Stück. Und wenn man jetzt sich mit der Mendelssohn-Fassung, also der Theaterfassung mit Mendelssohns Musik auseinandersetzt, ja, dann ist einerseits schon so, dass, wie selbst ein Pfitzner gesagt hat, Sommernachtstraum ist Mendelssohn, ich schreibe da keine neue Musik, als die Nazis das von ihm verlangten. Hat der Pfitzner, obwohl er den Nazis ja nicht eben fernstand, das ja rundweg abgelehnt, eben mit der Begründung, dass es Mendelssohn, egal ob er Jude ist oder nicht, ist, das gehört zusammen. Ne? Das ist schon klar. Auf der anderen Seite, wenn man es heute mal so durchguckt, dann sind natürlich dort, auch bei den Melodramen, also dort, wo sie Musik und gesprochener Text dann abwechseln oder manchmal auch Gesang, das sind überwiegend schon die Feenzauberwelt, die da in der Musik wirkt. Ne? Im Grunde wirklich im Sinn von Busoni, er macht keinen Realismus. Auch das mit dem Eselschrei ist ja so weit stilisiert, dass daraus letzten Endes eine ganz prägnante musikalische Geste wird. Also ich lache, wenn ich das höre, nicht hauptsächlich deshalb, weil ich einen Eselskopf oder einen Esel assoziiere, sondern weil es ein unglaublicher Effekt ist, wenn in diese Musik irgendwas ganz Ordinäres reinkommt. Auch das wieder, diese klassische Humorkonstellation, das Erhabene und das ganz Triviale, Übertriviale sogar. Ne? Es ist ja lange, bis in die 1930er Jahre, ist ja der Sommernachtstraum mit Mendelssohns Musik gegeben worden. Aber heute wird es ja kaum mehr gemacht, oder?
Also die normale Theateraufführung mit dieser Musik, naja, das scheitert ja schon an dass es keinen Chor und keine Solisten mehr in Theatern gibt und das wahrscheinlich viel zu teuer ist. Aber meine Frage wäre jetzt, was ist die ideale Urfassung? Und es gab jetzt für Bad Kissingen ja auch sozusagen eine Bearbeitung für speziell Martina Gedeck als Sprecherin, als Darstellerin, die sozusagen den Bogen ja spannt, um diese verschiedenen Nummern zusammenzuhalten, um eine Geschichte daraus zu machen.
Also gerade die Beziehungen zwischen den drei Ebenen, dem Hof von Athen, diesen Handwerkern, die da zur Hochzeit von Theseus und Hippolyta irgendwie ein Theaterstück aufführen wollen und dann im Wald proben und da kommen dann die ganzen Feen und da gibt es dann die Verwicklungen zwischen den Handwerkern und dem Feenreich und so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so präsent ist, also auch diese unterschiedlichen Ebenen. Es hat ja an dem Punkt über Shakespeare eine ähnliche Diskussion gegeben wie über Mozarts Zauberflöte. Die Frage ist, ist es einfach genial gemacht oder ist es ein Machwerk? Ne? Also ist es einfach so, diese Ebenen da zusammengefügt, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Also man kriegt auch, wenn man jetzt eine einstündige Fassung mit Mendelssohns Musik machen will, muss man sich im Klaren sein, was man will, in welche Richtung. Ne? Also man wird nicht den ganzen Shakespeare machen können, sonst wäre es eben abendfüllendes Theater und nicht ein zweiter Teil eines Konzertprogramms. Zweitens muss man wissen, wen man an Personen zur Verfügung hat, um möglicherweise unterschiedliche Rollen zu besetzen. Solche Fassungen gab es ja auch. Ne? Kissingen war einfach die Vorgabe, es gibt nur Martina Gedeck. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass zum Beispiel allein durch die Gesangsstücke des Chors oder auch der Solisten dieser Shakespeare-Duktus in der Sprache direkt vorkommt. Und die Mendelssohnsche Musik ohne den Shakespeare-Duktus oder den übersetzten Shakespeare-Duktus in der Inszenierung zu haben, scheint mir auch nicht günstig zu sein. Deshalb gab es folgende Überlegungen. Erstens mal, man kann bestimmte Dialoge lassen. Also da kann sie dann sozusagen in zwei Rollen sprechen. Aber das geht nur begrenzt. Das kann man nicht durchführen, insbesondere dann, wenn es mehr als zwei wären, zum Beispiel bei den Handwerkerszenen. Da quatschen die ja immer alle sechs durcheinander. Ne? Und das Zweite war, also diesen Sprachduktus, auch das war sozusagen die Distanz Theaterrealitäten natürlich auch mit bedingt, diesen beizubehalten und so weit wie möglich mit Shakespeare-Schlegelschem Original zu arbeiten. Also alles das, was sie Martina Gedeck so versmäßig vorgetragen hat, ist Shakespeare in der Schlegel-Übersetzung oft gekürzt. Die Kürzungen haben einerseits damit zu tun, dass man einfach die Zeitproportionen abwägen muss. Manchmal hat es auch Formulierungen drin, die heute anstößig wirken und wo man sich möglicherweise den Vorwurf einer Verunglimpfung oder so zuziehen würde. Das ist auf dem Theater was anderes, da kann man die Brechung ausspielen, aber wenn das nur so in Worten dargestellt wird, ist das schwierig. Und dann gab es eben die Notwendigkeit, wenn man so eine Art von Handlungszusammenhang sichtbar oder wenigstens andeuten will, dann wird man bestimmte Dinge zusammenfassen müssen. Und die Formulierungen dann so zu wählen, dass sie A, sozusagen von Frau Gedeck aus gut und angenehm zu sprechen sind, also einfach, dass es dass ihr liegt. Ne? Und dann vom anderen Sprachduktus entweder bewusst zu entfernen, ne? Oder nicht allzu weit zu entfernen, das war ziemlich Friemelarbeit, das dann so hinzukriegen. Man kann es bestimmt immer besser machen und das setzt einiges an Arbeit voraus, aber es ist schon eine große Herausforderung. Es bleibt bei der Fassung, schon das, was von Mendelssohn eben vorgegeben ist, dass es hauptsächlich auf die Welt der Naturgeister bezieht. Und ich hatte da Gelegenheit, mit Martina Gedeker mal kurz drüber zu sprechen. Die fand das ausgesprochen gut. Die sagt, das ist eine Dimension, die in unserem heutigen Denken, ich sage es in meinen Worten, ist eine Dimension, die in unserem heutigen Denken kaum mehr vorkommt. Und für sie hat das was, so habe ich sie verstanden, was durchaus faszinierend ist, dass man sich Natur in einer Weise belebt vorstellt, wie man das nicht sieht. Und trotzdem sind da irgendwelche Kräfte, Wesenheiten am Wirken, die man symbolisieren kann, also wie in den Feen, Geistern und so weiter, indem man ein bisschen Menschliches reinprojizieren kann, die aber aus dem Menschlichen dann wieder weggehen. Und das dominiert schon, wie gesagt, durch die Musik, auch beispielsweise in den nachkomponierten Sachen, diese Orchester, die Attrakts. Das Scherzo ist natürlich ein Feenstück nochmal, ein zweites Feenstück, das Notturno ist beste romantische Waldmusik mit den Hörnern. Was die ganze Sache etwas leichter macht, ist einfach die Tatsache, dass die Ouvertüre am Anfang kommt und dann ganz am Schluss nochmal, aber mit den Chorpassagen drüber oder dem Sologesang drüber. Und das ist ja etwas, was er vielleicht bei Bach abgeguckt hat. Es gibt ja auch den Fall, das möchte der langsame Satz des D-Moll-Klavierkonzerts ist ja ein Kantatenöffnungssatz und da kommt ein ganzer Chor drüber gelegt. Also das gibt's öfter. Aber dass sozusagen diese beiden Stränge, Sprache, auch Spiel, jetzt im bosonischen Sinn, dass sie im Schluss nochmal zusammengeführt werden auf der Grundlage dessen, was wir anfangs schon hörten, das hat's natürlich sehr leicht gemacht, das ganze Ding abzurunden. Wenn es nicht so gewesen wäre, also wenn so ein von der Ouvertüre relativ unabhängiges Finale gewesen wäre, was Mendelssohn da komponiert hat, dann wäre das schwerer gefallen. Aber man ist dann einfach auch durch quasi den Sog dieser musikalischen Konzeption eigentlich geleitet worden. Es sind da viele Sachen weggefallen. Die Handwerker werden eigentlich nur mal kurz erwähnt und es gibt diesen Rüpeltanz, der dann auch drin war. Aber ihre Dialoge und so, das ist alles weggefallen. Auch das, was Hof an Intrigen und Verwechslungskomödien spielt, ist nur in Bezug auf diese Szene im Wald, wo dann Titania aufwacht und eben den Menschen mit dem Eselskopf drüber sieht, ne? So reingenommen worden. Das sind viele Sachen, die bei Shakespeare ausgeführt sind, theatralisch ausgeführt sind, die sind da natürlich nicht drin. Ich glaube aber, wenn jemand den Shakespeare kennt, und den zu kennen setzt ja nicht nur eine einmalige Lektüre voraus, denke ich mal, dann wird er von dort aus weiterdenken können. Wenn jemand den Shakespeare nicht kennt, wird es trotzdem, so ist mein Eindruck, eine relativ runde Sache bleiben. Und wenn jemand dann noch ganz besonders neugierig ist, kann er nachlesen oder nachhören auch.
Ja. Wie ist überhaupt das Verhältnis von Musik und Text? Auch jetzt, es gibt ja ein paar melodramatische Passagen, die sind aber nicht aus der Schauspielmusik, oder?
Doch.
Doch.
Doch, es gibt etliche Melodramen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie viele das sind. Aber wir haben mindestens 3 weggelassen. Das ist Musik, die vorher schon vor meistens in Entr'acte schon da war. Also zumindest Scherzo. Aber die jetzt vorgekommen sind, sind alle in der originalen Partitur, also im Gesamten drin. Nur manche, die einfach weder musikalisch einen Ertrag gebracht hätten, um das mal so zu sagen, vom Text her eher sozusagen kaum zu motivierendes Ritardando, verlangsamend da reingebracht hätten. Die haben wir dann weggenommen. Oft waren das dann auch Melodramen, in denen nochmal eine weitere Dialogebene aufgemacht worden wäre. Und das hätte das Bild, glaube ich, unverständlich gemacht. Ich hatte, glaube ich, 2 Dialogebenen vorgeschlagen. Martina Gedeck hat dann nochmal eine 3. sozusagen quasi aufgemacht bei Shakespeare. Ich fand es grandios, wie sie das bewältigt hat, aber mehr wäre, glaube ich, auch nicht drin gewesen. Dann hätte man auch die Dialogstruktur, ja, wer ist es dann? Weil irgendwie muss man es in Figuren dann ja doch zuordnen, weil da von ganz unterschiedlichen Dingen die Rede ist. Ne? Sowas kann immer nur ein Vorschlag sein und es steht und fällt natürlich mit denjenigen, die das darstellen. Ne? Also wenn sich zum Beispiel Martina Gedeck und Zachary Oramo nicht so glänzend verstanden hätten, wäre das einfach vom Timing her nicht so gut gegangen, aber das war da überhaupt kein Problem. Ne? Und das hat mich übrigens an ihr auch sehr fasziniert, also wie sie die Musik aufgenommen hat, hat ausklingen lassen und dann auch aus dem Tempo der Musik ihr eigenes dann rausentwickelt hat. Das ist große Kunst und damit gewinnt man natürlich. Das sind die Sachen, die nicht so auffallen, ne? Aber damit gewinnt man natürlich letzten Endes die Leute. Es war ja auch eine ganz konzentrierte und ganz gebannte Atmosphäre. Das ist kein Mucks dazwischen gewesen. Nicht mal Szenenbeifall zwischendurch ist versucht worden. Also das spricht schon dafür, dass sie das mit sehr, sehr großer Intensität gemacht hat. Oramo hat toll musiziert, auch die BBC-Singers, die Frauen waren sprachlich und auch musikalisch sowieso, aber auch sprachlich wirklich top. Und die beiden Solistinnen, die haben das auch glänzend gemacht. Und
das liegt sicherlich auch daran, dass eigentlich England das Land ist, wo Mendelssohn am meisten präsent war nach Deutschland selber. Ne? Also er hat ja früher viele seiner Sachen dort uraufgeführt oder auch erst aufgeführt selber hingebracht. Und unabhängig jetzt von dieser... Einerseits ist es Shakespeare, klar, ist für Engländer sowieso eigene Kultur, aber auch, dass es eben eine deutsche Fassung dieses Shakespeares ist, ist durch den Namen Mendelssohn dann doch wahrscheinlich in England gut bekannt.
Ja, denke ich auch. Na, ich denke auch, das hat schon auch einen etwas tieferen Sinn. Es ist ja kein Zufall, dass, glaube ich, Mendelssohns Mutter Lea als Lieblingsautor der Robert Burns hatte, mit seinen Hochlanddichtungen, den schottischen Dichtungen. Und Shakespeare ist gelesen worden. Die hatten von sich aus, glaube ich, zu der englischen Literatur und vermittelt damit auch in gewisser Weise auch zur englischen Art des Theaterdenkens zumindest eine ganz unmittelbare und gute Beziehung. Und dadurch, glaube ich, auch einen Sinn für die ganzen feinen Abstufungen von Humor und Ironie und Brechungen, was ja in Mendelssohns Musik auch drin ist. Ne? Und ich glaube, das ist eben in England viel schneller und viel direkter verstanden worden.